Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheras und wir haben heute wieder einen Gast. Das ist die liebe Tara.
Hello, hello.
Und in der Folge sprechen wir so ein bisschen über das Thema Karriere als Frau, sich selbst verwirklichen, aber auch über das Muttersein. Und ihr hattet die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Das habt ihr auch getan. Und
ich wusste das.
Ich bin richtig, richtig modern. Ich bin auf dem Handy. Ich habe mir nichts ausgedruckt oder so. Wir können aber erstmal mit Smalltalk starten. Wer bist du? Was machst du?
Also mein Name ist Tara. Ich bin 32 Jahre alt.
Nein.
Ich habe gerade so viele graue Haare entdeckt, Leute. Ich bin Mutter und Content Creatorin.
Als was warst du früher bekannt oder als wer? Als was?
Also mein AKA ist Tamtam Beauty. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Meine Beauty-Brand heißt ja immer noch so. Ja. Aber ja, ich habe mich umbenannt mittlerweile.
Genau. Und ich habe früher ihre Videos geguckt. Also ja, einige fragen auch, wie seid ihr zusammengekommen? Also wir haben uns kennengelernt durch TikTok hauptsächlich, oder?
Mir hat ja mal jemand dein Produkt geschenkt.
Stimmt. Ja, so war das zuerst. Das habe ich schon ganz vergessen. Ja.
Das war die Geschichte. Und irgendwie hat dann meine Mitarbeiterin Maya immer wieder gesagt, ey, die Sheras benutzt immer deine Sachen, die benutzt immer deine Sachen, wir schicken ihr jetzt ein Produkt, ne? Und ich so, wer ist das denn? Und dann habe ich dein TikTok angefangen und ich gucke jeden Tag deine TikToks und ich liebe die. Drückst dich so schön aus. Ich will mich auch so schön ausdrücken wie du.
Oh, danke. Du kannst dich aber gut ausdrücken.
Ja, ich werde nur, wie wir gerade besprochen haben, ein bisschen...
Ja, und ich hab Taras Videos immer in meiner, beziehungsweise meine Schwester war ein Riesenfan von dir. Ich glaube, die wird das auch echt toll finden, dass wir jetzt noch eine Podcast-Folge haben. Und sie hat Taras Videos immer zu Hause im Wohnzimmer laufen lassen. Und ein Video habe ich noch besonders im Kopf von ihr. Willst du lachen, welches Video das ist? Du hast früher mal Holz abgedreht, DM-Holz.
Ja.
Und meine Mama war immer so, ja, wo kommt ihr noch hin mit diesen ganzen Make-up-Videos? Guck doch mal, was sinnvoll ist. Und dann lief einmal ein Video von dir im Wohnzimmer, wo du dein DM-Haul postest und dann hast du Reinigungsmittel gezeigt. Und so, das ist doch mal ein sinnvolles und tolles Video. Ist das Mittel gut? Soll ich das kaufen?
Wow.
Das ist das Video, was mir dann in Erinnerung geblieben ist.
Ach krass, weil deine Mama.
Meine Mama war auf jeden Fall ein Fan von den DM-Hauls, von dem Reinigungsmittel. Das war ein sehr sinnvolles Video für sie auf jeden Fall.
Ja, siehst du, das
war sinnvoller immer, Content, der einen voranbringt im Leben.
Ja, das ist immer das Auge des Betrachters.
Genau so ist es. Ja, so hat jeder irgendwie seine Zielgruppe.
Ja. Ich versuche, die Mitte auch zu catchen, damit die Töchter rechtfertigen können, dass sie das gucken, weil ich musste auch immer rechtfertigen, dass ich YouTube-Videos gucke. Stundenlang. Ja.
Genau so ist es.
Ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank, dass ihr zuhört.
Also, der Podcast ist ja ursprünglich dafür gedacht gewesen, Frauen so ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie es sein kann, sich sowohl vielleicht als Mutter als auch in der Karriere zu verwirklichen.
Ja.
Und deswegen wollte ich auch ganz gerne, dass du dabei bist, weil ich glaube, seitdem du Mama bist, hat sich bei dir auch viel verändert.
Ja.
Ne?
Oh mein Gott.
Wir haben gerade schon bestimmt eine Stunde darüber geredet,
ja,
was sich alles verändert. Und deswegen kommt jetzt die erste Frage an dich und die ist auch, wie hat das Mama-Werden dich und deine Karriere verändert?
Ja, also die Priorisierung liegt natürlich am Anfang der Zeit auf dem Kind. Also man muss ja echt sagen, auch wenn man sagt, oh, ich werde das genauso weitermachen wie vorher, wie kann man sich denn so anstellen? Wieso stresst man sich so? Das Kind schläft ja die ganze Zeit nur. Bluff, Leute. Na, das funktioniert so nicht. Das Ding ist...
Man wird eines Besseren belehrt.
Man wird auf jeden Fall. Man hat erstens ja komplett, also bis die Hormone und der Körper so sind wie früher, dauert es jetzt erstmal ein paar Jahre. Also ich meine 7 Jahre, glaube ich.
Schnitt, glaube ich, sagt man das so. Also, dass der Körper oder die Gebärmutter sich überhaupt wieder zurückbildet, ich glaube sogar genauso lang wie die Schwangerschaft, 10 Monate und dann der Rest,
weiß
Hormone, ich gar nicht, wie lange genau alles.
Hormone meine ich, habe ich letztens John weitergeleitet, damit er meine Wutausbrüche versteht. Statt 6 bis 8 Jahre oder so, also irgendwie 7 Jahre.
Ja.
Und man hat natürlich viel, viel weniger Zeit für den Input, den man früher gemacht hat. Die Leute sind ja was gewohnt, was die kriegen und auf einmal ist es viel weniger oder man verschwindet komplett von der Bildfläche für eine Zeit und deswegen hat es schon ein bisschen gedauert, bis ich wieder meinen Rhythmus gefunden habe, den ich bis jetzt noch nicht richtig gefunden habe.
Aber glaubst du, das ist eher so der eigene Druck, den man sich macht, wenn man sich von sich erwartet, irgendwie so zu funktionieren? Ich will nicht sagen wie ein Mann, das klingt jetzt blöd, aber Männer haben einen anderen biologischen Rhythmus als wir. Die haben auch einen anderen Zyklus als wir Frauen. Glaubst du, das ist eher der eigene Druck, den man sich macht? Oder wirklich von außen?
Nee, ich glaube tatsächlich, dass das viel von einem verlangt wird. Also wenn bei mir ist wirklich immer ordentlich. Ich bin das aber gewohnt von Haus aus. Ich wünschte, ich würde manche Sachen einfach mal liegen lassen. Das, was du jetzt gerade hier siehst, für mich absolutes Chaos.
Für mich ist das Ordnung.
Ja, das macht mich eher, also früher wäre ich nicht aus dem Haus rausgegangen. Ich habe mich übelst gestresst, wenn Leute zu mir gekommen sind. Ich kenne ganz, ganz viele von euch. Und ich glaube, und dann kommt jemand zu dir und sagt, ich finde es ganz toll, dass du arbeitest, dass du immer was kochst, frisches, dass du immer ein sauberes Haus hast, dass deine Wäsche immer...
Das bestätigt sich dann für dich, dass du nur dann wertvoll bist oder gut bist, wenn du das alles machst.
Genau, und ich finde es ganz schrecklich, dass bei der und der das nicht so ist. Und ich denke mir, wow, also, und ich sage ganz, ganz oft auch, wow, es wäre viel, viel schöner, wenn wir einfach viel entspannter mit Müttern wären, weil sie sich halt einfach um ein ganzes Lebewesen kümmern. Das ist schon ganz schön viel Arbeit. Und dann kommt noch ein Business dazu. Und man erwartet, dass die Frau selbstständig ist, dass sie selber Geld verdient, dass sie selber viel macht, Feminismus und all dieses, worüber dauernd gesprochen wird. Ich finde, wenn man der Frau ein bisschen entspannter, vor allem Frauen.
Mehr Verständnis.
Ja.
Ja, vor allem, ich glaube, das ist so ein Thema, das kommt irgendwie, wir sind ja oft so ein Spiegel der Gesellschaft.
Mhm.
Und ich schaue ganz, ganz gerne, auch wenn ich zum Beispiel mal so, letztens hatte ich zum Beispiel einen TikTok auf meiner Seite.
Mhm.
Und da war eine Mama, was ich super schön finde, ne? So, sie hat dann auch ihren Morgen gefilmt, dass sie mit dem Kind arbeiten geht und dann irgendwie ins Büro fährt mit dem Baby und so. Ne? Und ich finde das schön, einer Frau Komplimente zu machen für ihre Stärke, zu sagen, wow, du machst das super, du kannst stolz auf dich sein. Aber was ich nicht verstehen kann, das ist so eine Sache, die werde ich nicht verstehen, ist, warum man im gleichen Atemzug andere Frauen schlecht reden muss. Und nach dem Motto, Hut ab, da kann man mal sehen, wenn man will, schafft man das. Da können sich andere Frauen von der Scheibe abschneiden. Und das ist für mich immer, das ist für mich kein Kompliment, auch wenn jemand das zu mir sagt, oh, du bist so eine Power-Mom, warum können nicht andere Frauen sein? Da denke ich mir, das ist kein Kompliment für mich, weil im gleichen Atemzug, wo du mir was Gutes tun möchtest, redest du alle Frauen schlecht, die vielleicht ein anderes Schicksal hatten als ich, die vielleicht ein Kind haben, was nicht ganz fit ist, das vielleicht ein Schreibaby ist oder ähnliches oder auch vielleicht in der Phase sind, wo das Baby einfach noch mehr Nähe braucht.
Oder vielleicht, wo die Mutter das einfach anders möchte.
Das oder auch die Rahmenbedingungen. Reicht ja schon, dass der Papa vielleicht anders tickt oder die Schwiegereltern vielleicht nicht in der Nähe sind oder ähnliches. Ja. Also es ist ja so individuell und ich glaube, wenn man einfach Frauen erlauben würde, intuitiver zu werden, mehr auf sich und sein Bauchgefühl zu vertrauen, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft.
Absolut, wir hätten auch andere Kinder, die wir großziehen, weil der Stress überträgt sich ja auch auf die.
Ja, das ist eine richtig gute Überleitung. Also es war eine richtig gute Überleitung.
Ich weiß von nichts,
gut,
Leute.
Weil die nächste Frage, die ich mir, ihr habt die Fragen gestellt, und die nächste Frage, die ich gut fand, war, wie stehst du zum Thema feminine Energie und wie lebst du sie aus?
Also ich habe das Gefühl, ich müsste noch femininer werden. Kennst du, wenn
von
man
der Energie
so,
her?
Man will sich manchmal auch reinzwingen. So manchmal, ich muss noch ein bisschen mehr weiblich sein und ich muss ein bisschen dieses den ganzen Monat haben, was ich in der ersten Zyklushälfte habe.
Weil
ich persönlich bin sehr, was meine Hormone, ich werde sehr davon geleitet oder beziehungsweise ist, wie nennt man das, wenn das einen sehr trifft oder leitet halt einfach.
Du lässt dich von den Hormonen quasi so führen, meinst du?
Voll, also ich habe das Gefühl, in der ersten Zyklushälfte ist mir alles viel egaler, wenn mal was nicht läuft oder wenn irgendwas
so
passiert.
Die Hochphase im Sommer, früher.
Dann kommt der Eisprung. Das ist der Peak vom Sturz. Und dann bin ich so, alles ist voll... Nee, warum liegt sein Schnuller da, wenn wir essen? Und warum liegt da überhaupt ein Handy? Und wieso ist das nicht passiert? Und wieso ist die Kampagne nicht so gelaufen, wie ich wollte? Und so und so und so und so. Ne? Und ich denke mir dann so, du musst viel mehr in deiner femininen Energie sein. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man darauf achtet, weil die Frauen von heute sehr, sehr stark sind, dass man auf jeden Fall seine Femininität beibehält. Aber wird auch ganz oft irgendwie, zwingt man sich so da rein, oder?
Meinst du in die weibliche Energie oder meinst du in die maskuline Energie? In welche der beiden?
Nee, in die maskuline Energie, das stecken wir Frauen, glaube ich, schon bis zu unseren...
Bis zu den Knochen schon drin.
Also wirklich, manchmal denke ich mir, ich bin halt einfach zu... Ich habe das letztens auf meinem Podcast mit Betel besprochen und sie sagte auch, wir beide sind sehr maskulin, wir sind sehr in unserer maskulinen Energie. Ja. Und ich glaube, viele Frauen sind das einfach, weil wir viel mehr machen müssen.
Ich glaube, es ist einfach, die ganze Gesellschaft hat einfach mehr Anteile der maskulinen Energie, weil das die Dinge sind, die einfach mehr dominieren. Du hast ja gerade selber gesagt, zum Teil, guck mal, Haushalt machen, Kinder erziehen, das ist alles maskuline Energie, das ist keine weibliche Energie. Das ist zwar,
Wirklich? Das
ist männliche Energie, ja. Alles, was aus deinem Handeln kommt, also wo du quasi in Aktion trittst, wo du machst, wo du tust, das ist, kommt aus deiner, also im Prinzip kannst du dir vorstellen, immer wenn du quasi in Aktion trittst, so Körperhaltung nach vorne, aktiv werden, ist maskuline Energie. Zurücklehnen ist weibliche Energie. Das heißt, alles, was so intuitiv kommt. Bestes Beispiel ist für mich immer das Tanzen. Wenn du tanzt aus der Freude heraus, aus der Leichtigkeit, einfach weil du die Musik fühlst, ist weibliche Energie. Du kannst aber auch zum Beispiel Profitänzer sein und das mit dem Anreiz machen, einen Preis zu gewinnen, dann tanzt du mit deiner maskulinen Energie, weil du dahinter diese Attribute hast wie Disziplin, Durchhaltevermögen, ich ziehe das jetzt durch oder auch den Anreiz hast, dass es gut werden muss, Leistungsdruck. Das heißt, alles, was mit Leistung verbunden ist, Disziplin oder in Aktion treten, kommt aus deiner maskulinen Energie. Aber das sind ja Attribute, die lernen ja nicht nur wir Frauen, sondern auch Männer. Und dadurch haben wir zwei Komponenten, die beide immer stark in dieser Energie des Handelns sind, des Tuns sind. Und man verlernt irgendwann so ein bisschen intuitiv zu werden, einfach mit dem Flow zu gehen. Das heißt im Prinzip, unser Zyklus, der weibliche Zyklus ist ja eigentlich dafür gedacht, dass wir Frauen wie so einen Leitfaden haben, der uns führt. Es gibt ja wirklich sogar archäologische Entdeckungen, dass es Frauen vor 4000 Jahren schon gemacht haben, dass sie ihren Zyklus getrackt haben.
Krass.
Und das ist ja verbunden mit dem Mond gleichzeitig. Das heißt, es war immer für die so ein Leitfaden, wann ist dein Zyklus abgeschlossen. Und eigentlich, wenn du dich danach richtest, hast du so eine Phase, in der du aktiv bist und dann quasi wie die Jahreszeiten, dass wenn der Winter kommt, dass die Tiere sich schlafen legen, sollst du dich auch zur Ruhe begeben. Aber das funktioniert in der Gesellschaft einfach zum Teil nicht. Also für die meisten von uns nicht. Du sagst, kannst ja auch dann zur nächsten Kampagne sagen, tut mir leid, da habe ich meine Periode.
Also, oder
da kann ich keine Kampagne filmen.
Oh Gott, sie haben das nicht mal beim Sportunterricht durchgehen lassen.
Nein. Also ja. Das ist, glaube ich, eher so das Thema, dass man sich dann selber diesen Druck macht, weil man es einfach sein Leben lang nicht anders kennt.
Ich finde auch, man hat irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn man sich zurücklehnt. Kennst du das? Wenn man sagt, okay,
Ich früher nicht mehr.
Nee?
Ich bin da mittlerweile bin ich da echt radikal. Denn was ich absagen kann, sage ich ab. Weil ich genau weiß, dass ich dadurch mehr Energie habe in den anderen Zeiten.
Ja, ich bin irgendwie immer so ein Schuldsucher.
Also lebst du die aktuell noch nicht wirklich aus, deine weibliche Energie?
Nee, eigentlich, wenn du mich jetzt so darauf ansprichst, nicht.
Dieses nervöse Ohrring entzogen.
Ja. Jan sagt ganz oft, also Jan ist mein Mann, für die, die noch nicht gehört haben, der sagt immer, Tara, jetzt ruh dich doch mal aus oder leg dich doch mal hin oder sag doch mal ab oder entspann dich, ich mach das oder so.
Die spüren das, glaube ich, auch ganz
gut. Ja.
Die bekommst du auch zu spüren.
Ich glaube, Männer wollen, dass wir mehr in unserer femininen Energie sind, damit sie mehr die maskuline Energie ausleben können. Weil wenn wir immer schon machen, was sie eigentlich machen sollen, dann können sie ja nichts mehr machen. Aber am Ende verurteilen wir sie für das, was sie nicht getan haben.
Das ist das beste Beispiel mit der Spülmaschine.
Ja. Ich kämpfe sehr damit, weil ich immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nichts tue. Aber feminine Energie ist ja nicht nichts tun.
Doch, eigentlich schon.
Wirklich?
Ja.
Das klingt so radikal.
Ist aber radikal.
Und so unterdrückend.
Nein, gar
nicht. Oder so nicht so viel wert.
Ja, das ist aber das Interessante ist ja nicht zu sagen, okay, warum ist das die Weibe? Die Frage ist, warum sehen wir das als schlechter, als das machen? Warum sehen wir das als was Schlechtes, sich zurückzulehnen und quasi auf seinen Körper zu hören? Das ist ja irgendwo die Frage, warum das in unserer Gesellschaft so angenommen wird, dass es etwas Schlechtes ist. Wir haben ja beide Energien, du sollst sie auch beide nutzen. Also es ist ja auch sinnvoll, dass du auch deine männliche Energie nutzt. Aber du musst halt beide Anteile ausleben. Das heißt, es muss so Dinge in deinem Leben geben, wo du mehr in der einen Energie bist und dann wiederum mehr in der maskulinen Energie bist, in anderen. Aber beide halt im gesunden Ausgleich. Und ein ungesundes Gleichgewicht ist wirklich, wenn du, wie du, und du beschreibst das eigentlich selber, du sagst, dann hast du so einen Trigger, du sagst, warum liegt der Schnuller jetzt da? Warum ist das da? Das ist halt diese übermäßige Kontrolle einer destruktiven männlichen Energie, wenn man zu sehr in der einen Energie dominiert. Es gibt ja auch eine destruktive weibliche Energie. Das ist dann wirklich, was du gerade gesagt hast, Faulheit, Nichtstun, dieses quasi Co-Abhängigkeit. Also Frauen, die zum Beispiel auch in einer Co-Abhängigkeit sind in der Beziehung, leben eine destruktive weibliche Energie. Das ist keine gesunde. Es gibt ja von beiden Energien gesunde und ungesunde Anteile.
Das wusste ich gar nicht.
Ja.
Boah, ich muss auf jeden Fall meine Kamera dabei laufen lassen, weil das, was du sagst, wird dir interessant.
Du kannst gerne in mein Coaching kommen.
Ich habe kein Geld.
Nein, Spaß beiseite. Ich habe auf jeden Fall eine komplette Datei, ich lasse dir jetzt so kommen, da kannst du dir die angucken, die ganze Tabelle dazu.
Du bist halt der Profi, was sowas angeht. Immer wenn ich auch denke, so ich bin jetzt gereizt oder unnötig genervt, dann schaue ich mir deine TikToks an.
Oh, das ist voll beruhigend, das ist voll schön.
Ja, weil du so, es ist so wie so ein Mentor halt, so wie du halt ja bist, ne?
Ja. Danke für das Kompliment.
Okay. Nur die Wahrheit gerne.
Ja, aber ich glaube, das meiste, was wir machen, kommt doch oft aus einer Wunde, sagt man ja so. Das hat auch zum Beispiel mein Mentor ganz oft zu mir gesagt. Und ich merke, bei mir war zum Beispiel auch das Thema weibliche Energie. Ich habe das in einer meiner ersten Folgen thematisiert. Ich war nur in meiner maskulinen Energie, nur mein ganzes Leben. Und ich habe das bei mir zum Beispiel stark gespürt, als ich Mutter geworden bin. Dass ich voll das Problem hatte mit dem Chaos, was das angerichtet hat. Also Chaos im Sinne von, da war kein System in meinem Leben, keine Ordnung mehr. Und auch keine Struktur mehr, die ich ja gewohnt war und die ich gebraucht habe. Oder dieses Kontrolle. Und so ein Kind zwingt dich eigentlich in deine weibliche Energie, sagt man. Weil es bringt irgendwo Chaos in dein Leben. Du kannst nichts mehr planen, nichts mehr organisieren. Eigentlich musst du lernen, intuitiv mit der Natur zu leben. Intuitiv nach dem Bedürfnis deines Kindes, nach deinen Bedürfnissen. Das heißt, man wird viel intuitiver durch das Muttersein. Und eigentlich ist das total das Geschenk, was uns Frauen gemacht wird.
Übelst, komm, ich habe Gänsehaut.
Aber man ist so, ja, ich habe wirklich Gänsehaut
im Gesicht.
Ich habe noch nie Gänsehaut im Gesicht bei jemandem gesehen.
Ja.
Ja, aber eigentlich, also das, wir lehnen das halt oft ab. Wir lehnen das oft ab, weil wir so viel Angst davor haben, was passiert dann? Also wie soll ich das schaffen? Wie soll
aber
ich das
diese schaffen? Momente sind so schön.
Und wenn man dann aber zurückblickt, denkst du dir dann eigentlich, war das so schön, wo man einfach nur im Bett lag und einfach nur gekuschelt hat, einfach nur im Moment war.
Weißt du, ich war letztens mit ihm im Indoor-Spielplatz und der hat, weil ich so da war und präsent war in diesem Moment und ohne, dass ich den Gedanken hatte, ich muss jetzt arbeiten oder so, ich war jetzt einfach da.
Ja.
Hat er mein Gesicht in beide Hände genommen und Mama gesagt, so, aber so glücklich. Der hat ja, in seinen Augen einfach pures Glück, weil er gespürt hat, dass ich auch so frei war von, ich muss jetzt aber noch, eigentlich bist du jetzt mit mir und auf meinem Arm mache ich jetzt noch 3000 andere Sachen nebenbei, damit
ich hier bloß alles in E-Mail checken oder irgendwas.
Alles.
Immer. Ja, kenne ich.
Dann bloß alles in seine richtige Reihenfolge, in seinen richtigen Ablauf. Es ist schon, ja.
Für die Kinder bist du das ganze Universum. Also wenn man ein Kind hat, für den, die es noch nicht hat, wenn man ganz oft, wenn ich zum Beispiel so Vlogs drehe und ich habe dann nebenbei die Kamera laufen, dann läuft die so 10 Minuten und dann schneidest du so eine Quenz nur raus und dann muss ich das ja durchgucken. Und dann sehe ich später so irgendwie ja, die läuft die ganze Zeit durchs Bild und die einzige Gedanke ist dann, was macht Mama? Guck Mama mich gerade an. So für die bist du deren Universum, deren Sonne quasi, die kreisen um dich. Ne? So, und ich denke dann ganz oft darüber nach und denke so, es ist so ein Geschenk eigentlich, aber gerade so am Anfang hat man es wirklich schwer, das anzunehmen, weil man oft ja auch einfach aus diesen Glaubenssätzen agiert und handelt, dass man gut sein muss, dass man diszipliniert sein muss, dass man bestimmte Attribute erfüllen muss. Und dieses Müssen, Müssen, Müssen führt aber auch dazu, dass du als Mutter immer in diesem Müssen bist und nicht genießt. Und eigentlich die weibliche Energie ist total dieses Genuss, dieses im Moment leben, in der Präsenz. Also das ist eigentlich nichts, es ist eigentlich so simpel.
Es ist wirklich so
simpel. Es ist so simpel.
Es fühlt sich so gut an, wenn man es mal macht, ja.
Ja.
Wow, ja. Ich gehe jetzt meinem Kind ins Bett, toll, Leute.
Okay, ich muss dann jetzt gehen. So, wir kommen zur nächsten Frage. Finde ich auch ganz gut gerade passend. Hattest du ein spirituelles Erwachen? Und wenn ja, wie hast du das gespürt?
Hilf mir ein bisschen. Gib mir mal ein Beispiel.
Also im Sinne von dieser Moment, in dem du quasi realisierst, dass das, was wir wahrnehmen als unsere Realität, dass das gar nicht so die Realität ist, in der wir leben. Dass es darüber hinaus noch etwas anderes gibt.
Autsch. ja, bestimmt. Also meinst du solche Momente, wenn man denkt, wenn man in diesem Moment ist und man nur diesen Moment sieht und nicht über ihn nachdenkt? Redest du über diese Momente?
Spirituelles Erwachen ist eigentlich, wenn du so dieses Bewusstsein dafür bekommst. Ich bin sicher, du hattest das schon.
Ich glaube auch.
Aber ich glaube, du kannst es vielleicht noch nicht so zuordnen. Das ist so der Moment, in dem du realisierst, dass das, was du erschaffen hast, was du als wichtig bislang alles angesehen hast,
nicht dich ist.
Dass das gar nicht alles ist im Leben, sondern dass es darüber hinaus einen größeren Plan gibt, will ich sagen.
Also ach krass, so sowas meinst du?
In diese Richtung, genau. Das eigentlich redet dein Mental Coach auch ganz viel über solche Dinge. Also ich habe eigentlich gedacht, dass du bestimmt weißt, worum es geht.
Bestimmt kann er dir auch bestimmt was über mich dazu sagen. Ich glaube, wir rufen ihn einfach kurz an.
Ruf an. Wenn du noch wach bist, der Arme. Es ist jetzt schon 11 Uhr. Nee, 22 Uhr. Ich habe schon gar kein Zeitgefühl
mehr. Warte, ich frage ihn mal, weil ganz ehrlich, ich muss sowas gehabt haben.
Das sind so Momente, wo du realisierst, dass das Leben nicht so ist, wie du bislang dachtest. Dass alles eins ist, dass du zu mehr geschaffen bist. Das sind so diese Momente, wo du plötzlich checkst, wow, und ich dachte mein Leben lang einfach nur, es ist so, wie es ist, gefühlt.
Also er hat nur ein Häkchen, ich glaube, er ist nicht da.
Ist nicht schlimm. Wir können ja die
vielleicht
nächste Frage
kommen wir
machen.
Währenddessen auf irgendwas.
Ihr könnt
manchmal
ja,
bin ich so schwer vom Begriff, Leute. Ich fange dann an zu schwitzen, weil ich denke, bist du jetzt gerade dumm oder warum kannst du nicht antworten?
Ja, das sind halt auch so Fragen, die kommen dann so aus meiner spirituellen Community, ne? Die, ich rede auch gerne über solche
das Themen. Das ist eine Frage, die dir jemand gestellt hat für mich.
Für dich, ja, genau.
Also sagen wir mal so, er redet sehr viel darüber, dass wir alle eins sind.
Kollektives Bewusstsein, genau.
Genau.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob es einen Moment oder eine Sache in meinem Leben gab,
wo du das gespürt hast?
Wo ich das gespürt habe. Es ist ganz oft, dass ich, wenn ich in der Natur bin,
ja,
wenn ich draußen im Wald bin, ich bin, gehe ganz, ganz, also super oft, ich bin mein ganzes Leben lang immer im Wald und bin zum Beispiel auch sehr, sehr tierverbunden.
Ja, ja.
Das ist, glaube ich, für mich, was so spirituell ist. Ich bin nicht so, ich finde immer
meditierst so... Meditierst du und sowas oder machst du das eher
wie... Nee, ich bin nicht so der, also ich mache die Boss Meditation von Isa. Kennst du die? 5-Sekunden-Meditation heißt die eigentlich im normalen...
Muss ich mal
Gebrauch. Also sie ist eigentlich nur, du atmest 5 Sekunden ein, okay, und dann lässt du kurz alle Gedanken kommen
und dann atmest
und du nimmst sie einfach an. Weil ja, ich habe zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nicht schlafen, ich kann nicht schlafen. Ich denke die ganze Zeit darüber nach. Und er war so, ja okay, dann lass doch einfach mal die Gedanken zu. Da bin ich wirklich Chef drin geworden. Sie können kommen, sie gehen dann direkt wieder.
Ja, ja.
Erstmal
alles annehmen, was kommt.
Genau.
Genau.
Aber so richtig meditiert habe ich während der Geburt die ganze Zeit.
Ja.
Also ich hatte eine wunderschöne Geburt, ich hatte keine traumatische irgendwie... Das hat mir da sehr geholfen, aber ich bin tatsächlich keiner, der sich so jetzt hinsetzt und morgens erstmal meditiert.
Okay.
Oder erdet oder so, das wäre auch ganz
cool. Ich glaube im Prinzip, wenn ich dich so einschätzen darf, dass du das schon hattest, aber ich glaube, dass du das noch nicht so zuordnen kannst.
Ich glaube auch nicht, dass ich bestimmt das schon hatte, aber nicht sagen kann, das ist der Schlüsselmoment für mich.
Reicht vielleicht auch schon als Antwort aus für die Person, die Frage
gestellt hat. Ja, oder vielleicht auch für die Leute, die selber sagen, hatte ich auch noch nicht.
Ja, wenn ihr das hattet, könnt ihr das gerne kommentieren, wie es bei euch gekommen ist. Würde mich auch mal interessieren.
Mhm. Das muss sich bestimmt großartig anfühlen, wenn man das bewusst wahrnimmt.
Also bei mir war es sehr bewusst.
Ja?
Ja.
Hast du das schon mal erzählt oder würdest du das erzählen?
Habe ich eine Folge dazu gemacht? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe eine Folge dazu, wo es aber so ein Stück weit auch um das Thema Manifestation ging, woran man merkt, dass eigentlich wirklich die Dinge, die man sich für sein Leben vorgenommen hat, auch Wirklichkeit werden. Für mich war es zum Beispiel extrem erleuchtend, weil davor war ich zum Beispiel in einer sehr, sehr verwundeten Energie, sage ich immer dazu. Das heißt, ich habe ganz viel aus meinen Wunden agiert, ganz viel aus Verletzung, ganz viel aus Wut, aus Trauer, aus den ganzen Gefühlen, die da halt in mir noch drin waren.
Mhm.
Und ab dem Zeitpunkt, wo ich mich mit der ganzen spirituellen Thematik beschäftigt habe, gab es so einen Moment, ich weiß es noch, das war so ein Schlüsselmoment. Ich habe ja auch dieses luzide Träume, habe ich ja ganz stark, dass ich wirklich wahrnehme, dass ich träume, ich bin nicht in meinem Körper. Und ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, ich hatte dann wirklich dieses Gefühl, dass ich nicht in meinem Körper war. Und dann war das aber wirklich so, in dem Moment habe ich realisiert, dass alles, was ich wahrnehme, nur eine Einbildung ist. Dass das gar nicht die Realität ist, so wie ich sie bislang eingeschätzt habe, sondern nur das, was ich daraus gemacht habe. Nämlich durch meine Gedanken habe ich sie geformt. Durch die Verletzungen, die ich innerlich hatte, durch diese Wunden, die ich hatte, habe ich genau das wieder reproduziert und habe genau das immer ausgesendet an meine Mitmenschen. Deswegen habe ich auch genau das als Reaktion zurückbekommen. Und dann weiß ich, da gab es danach so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, so... Gott oder das Universum nimmt mir alles, weil die Wohnung wurde uns dann gekündigt. Wir hatten 26.000 Euro Schaden bei The Herbalist. Es ging einfach alles gefühlt bergab. Und dann habe ich mich damals, ich habe auch einen spirituellen Coach dann kontaktiert, eine ganz tolle Frau. Und sie hat dann zu mir gesagt, das ist einfach nur eine Bestätigung dessen, weil du jetzt das Leben bekommst, was du verdient hast, was du die ganze Zeit möchtest. Dazu muss erstmal alles Alte von dir genommen werden. Und das war der Moment, wo ich verstanden habe, das ist mein spirituelles Erwachen, wo ich realisiere, dass alles eins ist und dass ich durch meine Gedanken die Realität formen kann, eigentlich so, wie ich möchte. Aber ich muss es erstmal annehmen können. Und das war bei mir so der Moment, wo ich es verstanden habe. Aber ich glaube, hätte ich sie nicht kontaktiert, hätte ich das nicht zuordnen können, wäre vielleicht wieder in diesen Modus der Angst zurück, in dem Modus von, oh Gott, was passiert jetzt? Aber ich bin halt im Vertrauen geblieben. Und so wie ich dich einschätze, du bist total im Vertrauen zu dem, was kommt.
Voll.
Und deswegen glaube ich, dass du das durchaus schon hattest, aber vielleicht noch nicht so zuordnen kannst.
Ja, ich glaube, wenn ich mich mit solchen Dingen wie spirituelle Energie oder beschäftigen will, dann weiß ich nicht, dann mache ich es nicht, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
Ja.
Auf welchen Seiten lande ich später, die mir zu esoterisch sind, die mir das Ganze wieder vermiesen? Ja. Und bei wem rufe ich an? Welcher Tür klopfe ich an, damit ich einen Weg für mich finde, ohne dass es mir so, dass ich mir denke, so, yeah, it's you, das klingt wie ein Märchen, jetzt ist okay.
Ich weiß genau, was du meinst, gerade am Anfang überfordert das auch ein, weil dann hast du halt diese Tarotkarten, dann kommen die mit Kristallen, dann kommt so eins zum anderen und dann irgendwann denkst du schon so, okay, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ich wollte einfach nur wissen, was eigentlich Energie ist.
Ja.
Und das ging mir am Anfang genauso, ich habe auch ganz viel abgelehnt davon und ich glaube, mir hat es extrem gut getan, dass ich die Person, die ich als meinen spirituellen Coach ausgewählt habe, dass wirklich jemand war, der das auf eine ganz liebevolle Art und Weise gemacht hat und mit der ich mich identifizieren konnte. Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass die Person, die das einem so nahe liegt, dass man sich mit der Person so ein Stück weit identifizieren kann, weil sonst kannst du es nicht als deine Wahrheit annehmen. Und ich habe dann wirklich, also auch für diejenigen, die vielleicht noch nicht in der Thematik drin sind, sage ich ja ganz oft, holt euch am Anfang vielleicht einfach nur Bücher, die das Thema ganz trocken erklären. Also zum Beispiel die Bücher von Joe Dispenza kennst du bestimmt, ja. Ne? Er redet ja auch ganz oft von diesen Chakren, von den Energiefeldern und eher so aus einer wissenschaftlichen Sicht, also sehr neutral und sehr nüchtern betrachtet und gar nicht so sehr mit, keine Ahnung, also mit Steinen und Tarot und so weiter, sondern wirklich rein nüchtern aus der wissenschaftlichen Sicht. Und die habe ich mir zuerst geholt.
Ah, vielleicht ist das was Cooles.
Total, also das hat mir voll geholfen. Ich habe in der Zeit das Buch Werde übernatürlich gelesen. Ich glaube, das hat mir auch jemand aus der Community empfohlen damals. Ja, das hat mir auf jeden Fall jemand empfohlen. Und da redet er über diese Energiefelder. Und das im Prinzip, dieses jedes einzelne Energiefeld steht für ein Thema in deinem Leben. Und das, was ich total spannend fand, ich hatte damals ein Thema, was so total eines meiner Energiefelder betraf. Und ich habe ein paar Tage davor, bevor ich diese Situation hatte mit diesem Spirituellen, hatte ich einen Traum gehabt, dass ich meinen Körper sehe und quasi wie so ein Lichtkörper, aber nicht mein Körper, sondern wie so ein Lichtkörper. Und da waren Punkte und zu dem Zeitpunkt habe ich mit dem Thema noch gar nicht auseinandergesetzt. Und deswegen hat mir das auch jemand empfohlen, weil ich habe dann eine Storytime dazu gemacht, ich kann mir da jemand weiterhelfen, was der Traum bedeutet und hat mir jemand dieses Buch empfohlen. Und in diesem Traum habe ich gesehen, wie so diese Punkte in meinem Körper leuchten und dann war so der zweite Punkt, der war nicht am Leuchten und dann ist da wie so ein Lichtstrom durchgeflossen, dann plötzlich hat dieser Lichtstrom dazu geführt, dass alle Felder geleuchtet haben. Das waren so 6, 7 Punkte, die ich gesehen habe. Und dann habe ich das, glaube ich, auf TikTok erzählt und hat mir jemand geschrieben, ey, hol dir das Buch von Joe Dispenza, werde übernatürlich, dann macht es vielleicht Klick, was das für ein Traum war. Und dann habe ich mich, weil ich habe dann mich zurückgemacht und gesagt, okay, das war das zweite Feld, was nicht geleuchtet hat. Ich habe durchgelesen, was ist denn dieses zweite Energiefeld? Und da habe ich verstanden, dass das ein Thema war in meinem Leben, was mich total die ganze Zeit begleitet hat. Das ist so das Sakralchakra, nennt man das. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und wo ich verstanden habe, okay, das Gott wollte mir das sagen mit diesem Traum. Sonst hat sich das nicht. Ja, und das ist eigentlich.
Ich habe die ganze Zeit gerne auch mit dir.
Wir sind hier bei Spiritualität gelandet. Ja. Ja, also wir sind definitiv jetzt mittlerweile in einem spirituellen Podcast und nicht mehr in einem Business.
Mein Coach ist ja auch spirituell.
Ja.
Aber wir kamen noch nicht so weit, weil ich noch selber sehr viel hatte, worüber ich mit ihm sprechen musste. Mit Kind verändert sich manchmal auch die Ehe oder beziehungsweise, also jetzt auch nicht unbedingt nur negativ oder so, ne? Dass das dieses bestimmte Muttersein zum Beispiel, ich will zum Beispiel ganz oft sage ich zu ihm, ich will einfach nur Mutter sein, ich will einfach so gerne Mutter sein, ohne deine dass ich noch.
Energie.
Ja. Jetzt wo du sagst, leuchtet mir das einfach so ein, weil ich zu ihm sage, und das rede ich auch ganz oft mit meinen Freundinnen, also mit manchen Freundinnen von denen, die auch sehr emotional sind oder so ungefähr so gepolt sind wie ich, die dann sagen, wir wären so gerne Mütter wirklich von
allem. Ja, dieses einfach nur.
Ja, einfach.
Ohne Stress, ohne Druck, ohne sich Zwang, einfach nur sich darauf zu konzentrieren. Ich verstehe das total.
Und, jetzt, und er sagte auch, also eigentlich hätte ich, leider hatten wir einen Todesfall in der Familie und deswegen wollten wir eigentlich diese, vielen Dank. Diese Woche wollten wir anfangen mit Business und im Zusammenhang mit spiritueller Energie oder dem, wie ihr das nennt, ich weiß es nicht. Und ich bin immer noch so, was will der mit mir da besprechen?
Das ist so powerful. Also es ist da steckt so viel Kraft drin, so wirklich, viel mehr. Total. Wir waren jetzt auch am Wochenende bei so einer Zen-Meditation, bei so einer Chakrenreinigung. Ich meine, Mann.
Hast du ihn da hingekriegt?
Er liebt sowas. Oh. Das ist die andere Kamera, okay. Mhm. Er liebt sowas. Ich habe am Anfang angefangen, mich damit zu beschäftigen und dann hat er so gemerkt, okay, das Thema findet er interessant und spannend und er hat dann viel diese Business-Hörbücher und Podcasts und so gehört und da spricht man ja oft von Geldenergie, also diese Energie, die Geld in sich trägt, dass das ja auch mit uns zu tun hat und so weiter und er hat angefangen, sich damit zu beschäftigen, seitdem er meditiert regelmäßig als ich, also er macht es wirklich konstant jeden Tag, 2-mal am Tag, morgens und abends. Wahnsinn. Während ich da voll nachlässig bin, habe ich ihm diese Chakren-Meditation geschenkt. Und was ich super spannend fand, war halt die Lisa, die das macht. Sie macht das so toll, die ist in Düsseldorf übrigens, ne? Und sie hat dann wirklich, sie kann auch dein Energiefeld quasi spüren und sehen. Und jedes Feld steht ja für etwas. Also zum Beispiel auch deine Herzenergie steht für alles, was mit dem Thema Dankbarkeit, Liebe zu tun hat, Vergebung, alles das ist eigentlich in deinem Herzchakra. Und wenn das blockiert ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber kennst du das, wenn du so ein Kloß auf dem Herzen hast, dass du dann auch gar nicht richtig arbeiten kannst und nicht kreativ werden kannst, dass du wie so eine Blockade hast? Das ist eine Energieblockade. Das ist nichts anderes. Die Energie kann halt nicht fließen in dir. Und das heißt, wenn du diese Blockaden aber gelöst hast, deswegen hängen die auch wirklich mit den Themen zusammen, die wir im Leben haben. Also jedes Thema im Leben steht eigentlich für so ein Energiefeld. Und diese spirituellen Mentoren, die arbeiten halt gleichzeitig damit, dass sie deinen Körper als Tool dafür nutzen, zu erkennen, wo hast du gerade diese Blockaden oder diese Schwierigkeiten oder was will dir das Leben sagen mit dieser Challenge? Weil das ist genau dieses spirituelle Erwachen, zu verstehen, nichts, was um mich herum passiert, passiert einfach so, sondern ich habe es immer auf irgendeiner Ebene, Ursache und Wirkung, das Prinzip von Ursache und Wirkung, ich habe es irgendwo dazu kommen lassen. Und was ist jetzt, was will mir das Leben jetzt damit sagen, mit dieser Aufgabe? Genauso zum Beispiel Konflikte in der Ehe, wenn ein Kind in die Beziehung kommt. Das Kind ist gar nicht das Problem. Die meisten Paare denken immer, das Kind ist das Problem. Wisst ihr, was das Problem ist? Das Problem ist, dass man am Anfang der Beziehung schon eigentlich gar nicht in der Symbiose funktioniert hat, sondern man hat eigentlich auf irgendeiner Ebene keine Energie, die im Gleichgewicht war. Diese Energien waren von Anfang an nicht im Gleichgewicht. Und das Kind, indem es in die Ehe kommt, holt eigentlich nur das hervor. Das heißt, das Kind ist dann quasi wie das Symptom, wie die Kopfschmerzen bei jemandem, der eine Krankheit eigentlich hat, wo die Kopfschmerzen ein Symptom sind, ist das Kind quasi das Symptom dessen, wenn das Kind in die Ehe kommt. Weil dann plötzlich diese Probleme, die da waren, plötzlich von der Unterfläche, von der Erde,
was da drunter ist.
Von der Erde. Unter der Erde hervorkommen und man nicht mehr weggucken kann. Und dann ist das so offensichtlich. Und dann kommen solche Dinge, wo man realisiert, okay, ich habe irgendwie mein Leben nicht so aufgebaut bislang oder wir haben nicht so als Team das geschaffen, dass wir die Rahmenbedingungen haben, dass vielleicht auch meine Partnerin sich zurücklehnen darf, dass sie das Gefühl hat von Sicherheit. Oder was ist vielleicht dein Learning, dass du vielleicht bislang die Glaubenssätze immer noch mit dir rumschleppst von der Kindheit, dass du dich beweisen musst, dass du gemocht werden möchtest. Mhm. Und all diese Dinge kommen halt durch ein Kind plötzlich an die Oberfläche.
Krass, ja.
Also ein Kind oder auch der Partner, der in dein Leben kommt, sind das größte spirituelle Wachstum, was du haben kannst für deine Seele.
Reicht jetzt hier?
Ja, guck mal. Reicht jetzt hier. Kommen wir zu den entspannten Fragen.
Wow, also es ist so, ich habe gerade geweint. Ich habe jetzt richtig Bock, dass...
Kannst du direkt morgen deinen Mental Coach anrufen und sagen, dass du jetzt bereit bist.
Aber dafür. Diese Blockaden, löst sie die auch?
Sie kann sehen, was dein Thema ist. Also das Spannende war, wir waren, glaube ich, 10 Leute in dieser Meditation und jeder von uns hatte ein ganz anderes Gefühl nach der Meditation. Also wir hatten zum Beispiel einen Teilnehmer, der gesagt hat, ja, der hat total gemerkt, der hat irgendwie ständig Bauchschmerzen gehabt während der Meditation und der hatte wirklich, du hast gemerkt, bei ihm hat das Sakralchakra hauptsächlich gearbeitet. Das war sein Thema. Und was ich sehr spannend fand, war, mein Mann hat zum Beispiel berichtet, dass bei ihm vor allem er gemerkt hat, dass er Halsschmerzen bekommen hat, ne, so während der Meditation. Und das ist immer ein Zeichen für das Halschakra. Das heißt, das sind Themen, die man noch nicht aussprechen kann oder Dinge, die man irgendwie mit sich rumschleppt, wo man noch nicht seine Wahrheit aussprechen kann. Also es ist bei jedem Menschen sehr individuell. Und bei mir war es zum Beispiel ganz stark, dass ich gemerkt habe, dass es bei mir so, dass ich nicht mehr das Gefühl von Abneigung empfinden kann. Wir sollten an jemanden denken, der uns sehr viel bedeutet und was das mit uns macht. Ja. Also das Gefühl zulassen von Liebe, von Zuneigung. Und dann sollten wir im nächsten Atemzug an jemanden denken, der uns wehgetan hat, jemanden, der uns verletzt hat, jemand, der uns viel Schaden zugeführt hat im Laufe unseres Lebens und die Gefühle zulassen. Und ich habe aber keine Ablehnung gespürt, gar nichts, da war nichts. Ich habe einfach nur gespürt, dass ich dachte, ich kann eigentlich nur Empathie für den Menschen empfinden, weil diese Person ein schweres Leben hatte und aus ihrer Wunde agiert. Und eigentlich habe ich nur Mitgefühl dafür, dass diese Person noch nicht bereit ist, hinzugucken. Und habe ich das am Ende zu ihr gesagt, da meinte sie, ja, das ist einfach, weil du dieses Thema schon aufgearbeitet hast. Da ist nichts mehr, was aufgearbeitet werden muss. Deswegen hast du auch nichts gespürt. Sie meint, wenn man etwas spürt bei dieser Aufgabe oder wenn du merkst, da ist wie so ein Knoten in dir, dann weißt du, das ist noch eine Aufgabe, die dein Herzchakra zu erfüllen hat. Und das heißt, im Prinzip spürt sie da, welche Energiefelder ausgereinigt werden müssen. Und ja, das kannst du aber auch alleine machen. Also man kann theoretisch noch selber sich hinlegen. Aber ich muss sagen, ich kann nicht am Stück eine Stunde meditieren alleine.
Nee, ich brauche auch jemanden, der mich führt bei sowas. Das ist sehr interessant. Vielleicht können wir das ja mal zusammen machen, wenn du nicht die...
Ja, unbedingt. Ich glaube, cool. Sie würde sich echt freuen.
Voll cool. Ja. Sehr nice. Ja, das wird ja richtig deep hier.
Ja. Wir dachten, es wird ganz entspannt. Wir reden so ein bisschen über Business, ne? Jetzt können wir die entspannten Fragen machen, jetzt holen wir das Ganze an. Nee, warte, die ist noch nicht ganz entspannt. Wie gehst du mit Ängsten um? Oder mit Zweifeln? Oder mit dem Alleinesein? Wie hängt das mit deiner Selbstliebe zusammen? Also die Frage verstehe ich nicht ganz, aber ich vermute, es geht so ein bisschen darum, wie du mit Ängsten, Zweifeln und Alleinsein umgehst.
Also ich muss wirklich sagen, immer wenn ich darüber nachdenke, wovor ich Angst habe, sind das sehr, sehr wenige Ängste. Ich weiß nicht warum. Wenn mich früher jemand gefragt hat, wovor hast du Angst, habe ich immer gesagt, wo gar nichts. Also es gibt kein Tier, wovor ich vorher Angst habe, kein Unwetter, es gibt keinen Ort, es gibt keinen Menschen, es gibt keinen...
Ja.
Es gibt nur... und das ist... Das ist nur bei meinen Eltern jetzt zum Beispiel so, dass ich Angst zum Beispiel vom, wenn sie gehen,
habe. Ja, ich verstehe das.
Weil der Tod ist ja nichts, was irgendwann kommt. Der ist ja bei jedem auf dem Weg.
Der kommt definitiv. Das ja. Einzige, dem wir nicht ausweichen können.
Genau. Er kommt, er ist schon auf dem Weg. Er klopft irgendwann an. Aber du weißt nicht, ist das morgen, ist das übermorgen oder ist das... Das Ding ist, dass ich leider sehr, oder was heißt leider? Doch leider. Also ich habe sehr viele Menschen verloren, die mir sehr, sehr nah waren. Und 2015 hatte ich so einen Moment, bei dem ich gemerkt habe, dass das nicht so wirklich, dass das nur Schmerz ist für die Menschen, die halt gegangen sind, dass wir die nicht mehr hören, dass wir sie nicht mehr lachen hören, dass wir sie nicht mehr riechen oder dass wir nicht mehr wissen, dieses Lachen hören, das war für mich, oder diese Stimme, die dann irgendwann vergeht, also war für mich das Schlimmste, als meine Oma zum Beispiel ging.
Oh, das tut mir leid.
Ja, die war für mich, also die war die krasseste Frau auf dieser Welt. Und sie hat mir aber so viel mit ihrem Tod mitgegeben, dass sie, wenn ich nach ihr gefragt habe, es einfach angefangen hat zu hageln. Ich kann mir das nicht, ich weiß nicht, woher das, was das war, aber ich habe so geweint am Fenster und ich habe gesagt, wenn du mich hörst oder wenn du
mich... Jetzt habe ich Gänsehaut.
Ja, dann hat es so gehagelt und dann habe ich gesagt, was? Also habe ich ihm natürlich in meinem Kopf, ich so, war das jetzt wirklich? Und es hat in dem Moment aufgehört. Und kennst du das, wenn nach dem Hagel sofort die Sonne scheint?
Oh mein Gott, ja.
Und manchmal war es, also über die Jahre war es, als hätten mich tausende Winde umarmt. So, als wäre sie das gewesen. Oh.
Ihr habt eine starke Bindung gehabt, ne?
Hm. Oh, wir wollten nicht heulen in dieser Folge.
Wir wollten über Business reden.
Jetzt meinen sie auch, oh nein, wir brechen das sofort ab.
Nee, das ist, also ich finde so bei Omas oder Mamas oder so, das ist immer...
Ah ja, das ist so das Einzige, was mich killen würde.
Der Tod ist halt irgendwie für uns auf der Erde was Endgültiges.
Mhm.
Aber ich glaube, für unsere Seele halt überhaupt nicht. Ich glaube, für unsere Seele ist es das Natürlichste der Welt zu gehen.
Ja,
also ganz oft stelle ich mir voll. Den Tod auch gar nicht als...
Brauchst du eins?
Nee, geht schon. Ganz oft stelle ich mir den Tod gar nicht als etwas Schmerzhaftes vor, sondern ich glaube, für diejenigen, die gehen, fühlt es sich als das Natürlichste der Welt an, zu gehen. Weil es einfach... Ich stelle es mir manchmal vor, wie schlafen. Für uns ist es ja total normal, sich schlafen zu legen. Und
ja, sie sehen das auch kommen, glaub mir.
Genau, und ich glaube, für diejenigen wirklich, die zurückbleiben, ist das, weil wir es noch nicht verstehen, weil wir vielleicht noch nicht in dem Prozess drin sind des Sterbens. Aber diejenigen, die sterben, die machen einen Prozess durch. Und da kann man, es gibt auch dieses Buch über, ich glaube, es hat eine geschrieben, die Altenpflegerin war oder Menschen im Hospiz begleitet hat, wo sie diesen ganzen Prozess auch erklärt und auch diese Phänomene dahinter und so. Und ich finde das so, so faszinierend. Und mir hat zum Beispiel jemand gesagt, stell dich immer deiner größten Angst, beschäftige dich genau mit den Themen. Und ich habe irgendwann auch genau mich deswegen mit dem Thema Tod so intensiv oder auch mit Nahtoderfahrung so intensiv beschäftigt, weil ich mir selber die Angst vor dem Tod nehmen wollte, dass es etwas Endgültiges ist.
Mm.
Ich glaube nach wie vor nicht daran, dass
es etwas Endgültiges ist. Es ist nicht endgültig, weil sonst wären es nicht die Winde, die mich umarmt hätten. Ja. Oder der Hagel.
Und du bist
oder...
ja nicht der Einzige, der das beschreibt. Es ist gibt so viele Menschen, die das durchmachen. Oder auch Menschen, die Kontakt aufnehmen können zu Verstorbenen und so weiter.
Das ist so krass, Leute. Ich war ja ein Kind. Also mit 2015 war ich... sie ist 2014 verstorben. 2015 hatte ich diese Erfahrung. Das war... Ich war keine 24 und ich hatte gar keinen Turn zu, also so, ich beschäftige mich jetzt mal mit das Spirituellem oder mit dem Tod oder Nahtod oder solchen Geschichten. Aber schon allein die Tatsache, dass sie aus Schweden gekommen ist, gar nicht eigentlich, sie war schon an der Dialyse, sie hatte Darmkrebs im Endstadium und sie war schon, also sie war da und 4 Tage später ist sie gestorben an einem Feiertag und ich hatte für den Dienstag, also so ein Ostermontag, für den Dienstag hatte ich einen Termin bei uns in der Klinik für sie. Und sie wurde von skandinavischen Ärzten behandelt. Also ist jetzt nicht so, dass die Deutschen die Vorreiter sind für solche Dinge. Ja. Die Skandinavier sind ja Fachgebietskrebs.
Das wusste ich gar nicht.
Und sie wusste einfach, dass sie geht. Also die wissen das und die verabschieden sich. Und das ist so krass, wie die sich in den Momenten, in denen alle da sind, so schön geben. Und meine Tante sagte auch, wenn ihr weg wart, dann hat die sich die Seele aus dem Leib gehustet. Ja, die hat einfach nur noch gefleht, dass sie gehen darf, weil sie nicht mehr konnte. Aber ich finde, es ist trotzdem sehr, sehr schwer für einen, also wie die Mama anzusehen, wie sie ihre Mama verliert. Und so, ne? Die war, meine Mama war ja nicht bei Bewusstsein. Die hat ja nach ihrer Mutter gerufen, die dachte, die ist noch da.
Und so, ja, das ist sehr schmerzhaft und die Psyche macht so viel, wenn wir psychischen Schmerz haben. Es ist ja für den Körper, ist ja der Leidensdruck in der Psyche genauso schmerzhaft wie ein Knochenbruch oder wie Schmerzen am Körper.
Es gibt ja das Broken Heart Syndrom, das ist ja nicht erfunden. Das ist so gebrochenes Herz oder es gibt ja auch das Phänomen, wenn der Partner stirbt, dass man dann auch ein paar Monate später geht.
Das ist so oft.
Das ist, Das ist jetzt meine Tante, die gestorben ist. Ihr Mann ist im Februar an Corona gestorben. Tut mir leid. Die waren jetzt, also ich weiß, man rechtfertigt den Tod oft mit dem Alter, aber die waren schon sehr alt. Trotzdem finde ich nicht, dass die gelebt haben. Das gibt ja immer einen Unterschied dazwischen. Aber ich finde das voll krass, wenn der eine geht, dass der andere so gebrochen ist, dass er nicht mehr leben kann.
Ist doch, glaube ich, bei einigen, im Tierreich ist es ja auch so, bei einigen Tieren. Das ist total faszinierend.
Pinguine würden nie wieder mit jemand anderem zusammen sein. Wie krass, oder?
Ja. Das ist eigentlich in unserer Natur.
Ja.
Aber ich glaube auch, dass man das kommen sieht.
Mhm.
Es gibt einfach kein Entkommen. Wir werden alle irgendwann gehen.
Wir werden alle gehen. Und das, ein Dichter schrieb, wie du über mich redest, so wirst du mich am Leben halten.
Ja.
Und es ist deswegen ganz wichtig, dass wir leben.
Glaubst du eigentlich an Wiedergeburt?
Manchmal ja.
Ja.
Und manchmal nicht, weil ich mir wünsche, dass es nicht so ist.
Dass du wiederkommen musst.
Ich bin so manchmal enttäuscht von dieser Erde, dass ich hoffe, dass wir irgendwann alle sterben. Und dass es
vorbei ist.
Dass wir woanders in einem Ort, in dem wir zur Rechenschaft gezogen werden für die Dinge, die wir machen.
Ich glaube auch, egal wo die Menschheit, auf welchem Planeten wir leben, wir würden den Planeten ausbeuten, glaube ich, wie wir die Erde ausgebeutet haben.
Ich hoffe, die liebe Gott steht da und zeigt uns mal hier den richtigen Weg für solche Dinge. Ich war letztens auch im Planetarium, da hat uns jemand mal die Galaxie gezeigt, ne? Mhm. Und wie riesig, also wir können es ja gar nicht vorstellen. Es ist ja auch nur geschätzt, die zählen bestimmte Abschnitte der Sterne und dann schätzen sie.
Keiner weiß, wie groß das Universum wirklich ist, das ist ja unendlich.
Das ist ja von keine Ahnung, 2 Milliarden bis...
Ich habe so einen 300 Kopf, Milliarden. Wenn ich darüber nachdenke.
Ja.
Kennst du das?
Nein, du kannst nicht weiterdenken. Du siehst dieses Bild und du denkst dir so, wie dumm bin ich, dass ich denke, dass wir die einzigen Lebewesen sind.
Und dass es wichtig ist, ob du deine Steuererklärung abgibst.
Ja. Und es ist, wichtig, kommst du dir auch manchmal so vor wie beim Monopoly?
Total.
Dass du denkst, wir zahlen so mit Spielgeld
und dann gibt es so Menschen, die... Du hast definitiv dein spirituelles Erwachen.
Ehrlich? Ich bin manchmal so Stern der Kasse und denke mir so,
dann kommt das Leben dir vor wie so eine Matrix, als ob das nicht echt ist, was alles gerade passiert.
Ja. Und dass es andere Menschen gibt, die dann mächtiger sind und die dich unterwerfen können und dass es jemanden gibt, der darüber entscheiden darf, ob dein Verbrechen, was du gemacht hast, für wie viele Jahre du dafür, dass jemand diese Gesetze, das ist so paradox, dass
die
Systeme,
die wir erschaffen haben, alles.
Mhm. Ja. Dass wir nicht alle auf einer Ebene sind, dass wir das alles nicht brauchen.
Ja, es ist total... Also es macht wirklich wie so ein Knoten im Kopf, wenn ich immer darüber nachdenke.
Boah,
weil man,
das ist
weil man
ganz
dann
schön.
Eigentlich merkt, wie so eine Ameise.
Ja.
Was mache ich hier eigentlich? Mm. Was bewege ich hier eigentlich?
Ja, absolut.
Es ist total fasziniert, das Thema.
Mm.
Könnte ich stundenlang drüber reden.
Ich auch. Aber ich habe auch Angst, darüber zu reden, weil ich danach ziemlich sauer bin.
Wieso?
Weil ich dann denke, ich bin eine Marionette in diesem Riesenspiel, geleitet von diesen großen Mächten.
Aber damit untergräbst du dich deine eigene Energie eigentlich, wenn du so denkst.
Aber wirst du nicht sauer? Wirst du nicht sauer, dass du denkst so, warum gibt es kein Miteinander so und wenn es wirklich darauf ankommt?
Am Anfang ja, weil als ich mich angefangen habe, mit dem Thema kollektives Bewusstsein auseinanderzusetzen, also wirklich auf der Ebene, woher diese ganzen, es gibt ja diese universellen Gesetze. Sagen die dir was?
Ja, wir nehmen die auseinander mit meinem Coach.
Das sind ja diese 7 universellen Gesetze und dann vor allem dieses Gesetz dass wir alle Teil von einem großen Ganzen sind. Also alles ist Geist, ne? Und seitdem ich mich damit auseinandergesetzt habe, nicht mehr, weil ich realisiert habe, dass jeder einzelne von uns nur ein Spiegel der Gesellschaft ist. Wir sind alle nur ein Spiegel dessen, was wir gemeinsam erschaffen haben. Stell dir jeden einzelnen Menschen vor wie eine Schneeflocke. Und jetzt kannst du sagen, eine einzelne Schneeflocke, was soll die bewirken? Aber jetzt stell dir mal die Erde vor, wie sie aussieht, wenn da 8 Milliarden Schneeflocken liegen. Und das ist irgendwo diese Power, die wir selber uns zurückgeben können. Aber ich kann ja nicht für dich das machen. Ich kann auch nicht die Aufgabe für meinen Mann machen, auch nicht für meine Schwester oder für sonst wen. Ich kann es nur für mich übernehmen.
Mhm.
Ich kann nur meine Energie erstmal ändern und dann darauf vertrauen, dass durch meine Energie andere dazu animiert werden oder beeinflusst werden, auch an ihrer Energie zu arbeiten.
Mhm.
Und dann kann das gemeinsam etwas bewirken. Und seitdem habe ich diese Wut nicht mehr, weil ich mir sage, ich kann in dem Feld etwas bewirken, was hier ist, was um mich herum ist. Darüber hinaus halt nichts mehr.
Ja, da muss ich hinkommen. Eines Tages.
Wirst du, garantiert. Kommen wir zu den entspannten Fragen. Ich glaube, ich hab keine entspannten Fragen ausgesucht. Doch, wie motivierst du dich? Gute Frage, wo wir gerade das Thema haben. Und woher kommt deine Motivation?
Ich bin, glaube ich, von Grund auf ein sehr, ein so ein Aufstehmensch.
Maskuline Energie.
Maskuline Energie. Also bei uns zu Hause tatsächlich ist sehr viel maskuline Energie. Also bei meinem Elternhaus.
Okay.
Da gibt es keinen, also mein Vater ist schon lange in Rente,
ja.
Aber er sagt, ich werde nie aufhören zu arbeiten zum Beispiel. Ne? Der steht jeden Morgen auf, jeden Morgen macht er seine Arbeit und manchmal beklagt er sich auch darüber, dass er nicht genug gewertschätzt wird von seiner Firma. Und dann sagt er, aber dann im selben Atemzug klappt er seinen Laptop auf und macht weiter. Und wenn ich ihn frage, Papa, wann gehst du in Rente? Dann sagt er, niemals, wenn ich sterbe, dann gehe ich in Rente. Und das
ist, erfüllt ihn wahrscheinlich, einfach so seine Leidenschaft zu arbeiten.
Genau, für ihn ist das seine Berechtigung des Daseins, ja. Dass er etwas macht, was anderen oder was ein Kollektiv erschafft zusammen und er würde niemals da hocken und dann irgendwie auch Sinnloses gucken oder so, ne? Mm, er guckt manchmal einen Film mit uns vielleicht, aber manchmal sagt er auch, dass er sich nicht unbedingt jetzt mit uns unterhalten kann, weil
Zeitverschwendung.
Er wäre auf einem anderen Level. Das ist mein Vater. Sehr, sehr intelligenter Mann. Aber alle, auch meine Mama, ich habe sie noch nie da sitzen sehen und irgendwie, weißt du, dieses immer aufstehen, was machen und das Beste machen, da rausholen. Und manchmal natürlich gibt es so Tage, wo ich denke so, nee, ich gerade heute habe ich gedacht, morgen brauche ich meine Ruhe. Ich werde mir irgendwo meine Ruhe holen. Und dann denke ich, okay, morgen Abend ist ein Konzert, du musst irgendwie noch ein Reel machen. Und natürlich wirst du auch so an einem Sonntag die pure Zeit mit deinem Kind genießen. Weißt du, ja, es ist irgendwie ein Teufelskreis. Man kommt nicht so richtig dazu, sich mal auszuruhen. Ich glaube, ich sollte mich weniger motivieren. Aber ich stehe eigentlich morgens auf oder gucke mir den Tag vorher an, was ich machen will, gucke mir sehr motivierende Menschen an und die motivieren mich wieder. Also ja. Ich bin eigentlich so einer, wenn ich voll fertig bin und nicht mehr kann, dann gucke ich mir jetzt zum Beispiel deine Videos an, gucke mir Videos von einer britischen Vloggerin an, die ich gerne mag und die motivieren mich. Ja.
Ich glaube, man muss auch wirklich dieses gesunde Mittelmaß finden, weil Motivation ist halt am Ende nicht das, was dich eigentlich am Laufen hält, sondern deine Disziplin. Und du hast davon halt wahrscheinlich sogar schon übermäßig viel, dass du auch manchmal vielleicht über deine eigenen Bedürfnisse hinausgehst, was deine Disziplin betrifft. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach ein gesundes Mittelmaß zu finden. Okay, wann darf ich auch mal einfach, ohne mir das zu erarbeiten, Auszeiten nehmen? Weil das ist ja oft so ein, ich muss mir das erst erarbeiten, damit ich sonntags frei machen kann. Ich muss vorproduzieren, damit ich mal sonntags... Ich bin genauso. Deswegen, ich bin von Natur aus bin ich nur in meiner maskulinen Energie. Nur.
Mhm.
Ich würde auch einen Sonntag komplett durcharbeiten. Am Anfang hat es mich auch gestresst, dass ich überhaupt Mutter bin. Habe gesagt, okay, jetzt muss ich mit ihr spielen. Was mache ich da? Wie spiele ich mit dem Kind? Es klingt total gemein, das zu sagen, aber es fiel mir wirklich schwer, konstant, wenn ich beim Spielen bin, auch mit dem Kopf
dabei zu sein,
abzuschalten und nicht die ganze Zeit dabei zu sein, okay, du musst nachher noch das machen, du musst noch das produzieren, das muss gemacht werden. Und das ist halt wirklich so eine Challenge, ne? Ja.
Das ist wirklich eine Challenge, das stellt man sich.
Okay, wir merken uns, Tara hat überschüssig viel Motivation und Disziplin. Du kannst so Motivationsredner werden. Kennst du die immer so schreien aus Amerika? Ja. Tony Robbins und so.
Ja, das, vielleicht machen wir das einmal. Mal so ein Event.
So ein Event, Motivationsevent mit Tara.
Ja.
Schreist du die Leute an?
Sterben! Ja, ich stehe auch mal gerne früh auf, damit ich viel machen kann am Tag. Also jetzt nicht mehr, ne? Nachdem ich die ganze Nächte wach war.
Hauptsache, wir hocken ja gerade um 11 Uhr und sie hat sich gerade noch fertig gemacht zum Podcast.
Ich habe mich gerade geschminkt.
Ich habe gesagt, wir lassen es heute, wir chillen nur. Aber sie hat mich gerade motiviert, dass wir das aufnehmen.
Ja, natürlich machen wir das.
Wir machen noch eine letzte Frage.
Ja,
freue mich. Gibt es etwas, was du ändern würdest an deinem Werdegang, wenn du die Chance hättest?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ja.
Was denn?
Ich hätte manchmal egoistischer handeln müssen. Und vielleicht, also... ich hatte sehr, sehr viele Chancen, noch viel bekannter zu werden oder mehr Erfolg zu haben, als ich jetzt habe. Also ich beklage mich nicht, ich bin sehr dankbar dafür, für das, was ich geschaffen habe. Aber ich hatte sehr, sehr, sagen wir mal, sehr, sehr große Influencer um mich herum. Ich hätte sehr, sehr viel ausnutzen können, mich sehr, sehr viel ranhängen können, sehr, sehr viel mehr Reichweite haben können. Ich hätte auch in manchen Momenten, wenn ich zum Beispiel im Management früher war und gesehen habe, wie andere mit ihren Managern umgehen, hätte ich manchmal auch den Star spielen sollen. Weil mir wurde auch ganz oft gesagt, Tara, du bist ein Star, benimm dich mal wie einer. Aber ich hätte mir niemals die Tasche tragen lassen können von jemandem. Du lässt
das überhaupt nicht raushängen, das stimmt.
Überhaupt nicht. Ich hätte niemals meinen Manager für mich bezahlen lassen. Niemals. Also jemand, der mich jetzt begleitet für ein Event nach Berlin, den lade natürlich ich ein zum Essen. Aber diese Dinge stufen dich in solchen Situationen, auch wenn man das jetzt vielleicht gerne nicht gerne hören möchte oder sowas, aber in meinem Business ist es so, umso rarer du dich gibst, desto erfolgreicher wirst du am Ende. Mhm. Und das habe ich nie gemacht. Also ich habe nie auf jemanden heruntergeschaut. Mhm. Hätte ich das getan, in manchen Momenten, hätte ich vielleicht heute nicht so schuften müssen. Nein, aber ich glaube nicht, dass ich das unbedingt geändert hätte, aber ich glaube, ich hätte das in manchen Situationen sehr gerne mal ausprobiert, was es gemacht hätte.
Ja.
Weil am Ende des Tages muss ich damit in den Spiegel schauen können und ich habe diese Leute oft belächelt für die Charaktere, die sie manchmal
sind. Aber nach außen hin haben sie eine ganz andere Ausstrahlung.
Als nach außen
hin, vielleicht intern erlebst, ne?
Definitiv haben sie eine andere Ausstrahlung. Aber sagen wir mal so, auch die Menschen, die nach außen hin eine sehr arrogante Ausstrahlung zum Beispiel haben, die werden ja geliebt.
Ja, ja.
Die Menschen lieben das ja, wenn die sehen, ja, okay, Tara, die tut nur oft nett. Aber jemand, der arrogant ist, der ist cool, weil der ist arrogant.
Das ist das Gesetz Nummer 12 der Gesetze der Verführung.
Guck mal, ich kenne die ganzen Gesetze, ohne sie zu kennen. Bro, ich glaube, ich habe doch spirituelle Dinge in mir.
Nee, das Interessante ist ja wirklich, dass diese Theorien, sie kommen ja aus dem Machiavellismus. Ich weiß nicht, ob dir das sagt.
Nein.
Die Gesetze von Machiavelli.
Mm-mm. Ah, doch.
Doch, kennst du bestimmt. Ja. Machiavelli sagt dir bestimmt was, ne? Und das ist ja dieses Ich-Bezogene.
Ist das ein Wort geworden?
Machiavelli ist auch in der Psychologie, wird es. Machiavellismus ist ein Wort geworden, ja.
Ach, krass.
Google mal dunkle Triade.
Mein Gott, wieso sagen mir diese Dinge was, aber sagen sie mir nicht.
Ich das hängt alles so in Psychologie zusammen. Habe ich übrigens ganz viel mit dem Mann von Samira drüber gesprochen auch, ne? Weil er auch die ganzen Bücher von Robert Greene, die beruhen ja auf diesem Thema Machiavellismus, ne? Das heißt, da geht es immer um das Ich-Bezogene. Wie kann ich für mich das Beste rausschlagen? Und da gibt es ja diese Gesetze der Macht. Das heißt, das sind so eigentlich Parameter, die sich immer wieder in der Welt wiederholen, bei uns in der Menschheit vor allem, die darüber bestimmen, welche Position wir in der Gesellschaft einnehmen. Und das hat sich nie geändert, nur das Erscheinungsbild hat sich geändert. Das heißt, es gab es schon zu Zeiten der Römer, im Mittelalter. Mm-hmm. Und es sind immer die gleichen Dinge, die da sind. Das ist genau wie das so, mach dich rar. Mm-hmm. So, ich stelle mich quasi eine Stufe über dich, ich zeige mich erhaben und dadurch weckt das etwas in den Menschen, weil wir schauen gerne zu etwas auf. Wir brauchen immer etwas, was wir quasi, ich will nicht sagen anbeten, aber etwas, was für uns so leicht unnahbar erscheint. Mhm. Und erst wenn du diese Stufe erreicht hast, kannst du es auch wirklich schaffen, dass Menschen gefühlt das machen, was du möchtest, dieses Thema Macht. Und das ist, man will das wirklich nicht hören, aber in jedem Business, nicht nur bei Influencer. Ich glaube, da vor allem.
Mhm.
Aber gerade, egal wo du bist, Macht spielt einfach eine Rolle. Und wenn man ein sehr empathievoller Mensch ist oder sehr verbunden ist und du bist zum Beispiel jemand, du versetzt dich sehr viel in andere hinein, du siehst dich nicht besser als andere und ich glaube, das steht dann einem manchmal im Weg.
Mm.
Ne?
Also das ist ja, der Isa sagt dazu immer, emotionale Intelligenz, die sehr wenige Menschen auf dieser Welt besitzen, wie ich das erfahren habe. Das Problem bei solchen Geschichten ist, wenn du einmal schon sehr empathisch warst oder Menschen immer liebevoll begegnet bist, dann sind sie, wenn du dann versuchst, etwas kühler zu sein, weil du nicht genug zurückbekommst von den Menschen. Manchmal ist man dann auch so und sagt man, weißt du was, ich habe dir so viel Liebe gegeben, du trittst mir die ganze Zeit nur in den Arsch, jetzt kriegst du einfach Kühle zurück. Dann wird die ganze Zeit so, ja, was ist denn, ist alles okay mit dir? Und dann merkst du plötzlich, wie diese Person sich mehr um dich so bemüht. Und dann falle ich wieder zurück und denke mir so, boah, da, das bist du nicht, hör auf. Aber vielleicht wäre so eine gesunde Mitte gar nicht so übel.
Ja.
Naja, aber das ist natürlich Eigenarbeit.
Also das würdest du ändern, wenn du könntest, dass du da dich quasi mehr abhebst?
Ich würde vielleicht mehr meinen Wert
zu
schätzen
wissen. Ja.
Oder erkennen, anerkennen und aussprechen auch. Weil ich habe mich wirklich neben meinem Bachelor dumm und dämlich gearbeitet und nachts gedreht und geschnitten, Sachen auch für Kollegen, für deren Sachen, die rausgebracht haben, noch nachts wirklich gedreht und geschnitten und alles gemacht. Während wenn meine Kollektion rausgekommen sind, sie nicht mal eine Sekunde die Kamera gehalten haben. Und in dem Moment hätte ich sagen müssen, du bist dir mehr wert. Mach das nicht ein zweites oder ein drittes Mal. So, mach das für dich oder für jemanden, den du gerne hast, der es auch für dich tun würde. Aber ich habe das nicht gemacht.
Also wie gehst du mit sowas um, wenn du das Gefühl hast, dass du zu viel gegeben hast in einer zwischenmenschlichen Beziehung und du bist enttäuscht worden?
Ich erinnere mich immer daran, dass meine Mama mich einmal angerufen hat und sie gesagt hat, wieso erwähnst du immer Person XY in deinen Videos? Ich habe noch nie ihren Namen in deinen Videos, deinen Namen in ihren Videos gehört. Ja. Und ich habe dann zu ihr gesagt, Mama, weil ich nicht so bin wie sie. Also ich rufe mir immer in Erinnerung, dass ich ein von Grund aus guter Mensch bin.
Ja.
Dass ich keinen unter mich stellen würde oder dass ich keinen als weniger wert sehen würde. Ja. Und ich glaube, das ist viel mehr eine Stärke, als dass sie eine Schwäche ist. Und deswegen bin ich damit immer fein. Wenn ich damit weniger Erfolg habe, dann ist es so, aber ich kann abends in Ruhe schlafen.
Ich glaube, solange man das mit sich selber ausmachen kann, ist das kein Hindernis im Leben.
Genau.
Und ich denke dann ganz oft, das kommt auf anderer Ebene zurück.
Genau.
Weil ich glaube, gerade wenn du selber ganz viel gezerrt hast von anderen energetisch und du hast aber dieses, ich will nicht sagen so ein Energievampir, aber jemand, der immer andere ausgenutzt hat und so, ich glaube, das zeigt sich auf einer ganz anderen Ebene. Das zeigt sich dann anderen Themen in deinem Leben. Ich will nicht sagen Karma, aber ich glaube, das sind dann auf anderer Ebene einfach so Themen, die dann irgendwann einfach aufkommen werden.
Genau.
Weil das machst du ja nicht ohne Grund, dass du quasi die Energie anderer Menschen zehrst. Das machst du ja hauptsächlich dann, wenn du selber nicht genug Energie von dir selbst hast.
Ja, ja, ja. Doch, ich denke auch, das kommt auf anderen Ebenen wieder.
Sehr spannend. Ja. Aber ansonsten bist du happy mit deinem Werdegang.
Voll.
Das also ich würde... Ich finde, du kannst auch ganz stolz auf dich sein. Danke. Also 10 Jahre auf Social Media sich zu halten und auch ohne einen Burnout zu kriegen, ohne einen psychischen Knacks.
Das weiß ich
nicht. Ich sagen, es ist halt, also es ist halt
sehr
schon
viel Geld für eine Schulung.
Das könnte so das Motto des, der Folge sein.
Ja.
Ich finde halt schon, also ich mache es jetzt ja 2 Jahre aktiv und ich finde schon, dass es sehr zerrend ist. Also vor allem auch mit der Flut an Nachrichten, Kommentaren, Verantwortung, was dir halt auch irgendwo zugeschrieben wird. Und wenn man sich da nicht genug abgrenzt, das kann dich kaputt machen.
Ja, und man muss dazu sagen, all die, die damals angefangen haben vor 10 Jahren, wir waren so junge Menschen, wir waren so jung und so, uns wurde so viel zugetragen und so viel aufgetragen und so viel auch von uns verlangt und ihr seid Idole und ihr seid, keine Ahnung, vor 10 Jahren, das war der Hype des Jahres, wenn du da irgendwie über 10.000 Follower hattest.
Ja, klar.
Und jetzt, wenn du einen Follower verlierst, sind sie alle auf dir. Wieso hast du jetzt einen Follower verloren? Du bist langweilig, weißt du? Also es wird schon sehr, sehr viel von einem abverlangt. Da, glaube ich, braucht man schon ein hartes, also ein dickes Fell für.
Ja.
Aber es ist wirklich ein sehr privilegierter Job, den ich sehr, sehr gerne mache. Also die Kreativität, die du da ausleben kannst, die Menschen, die du triffst, die Länder, die du siehst, die Kulturen, die du kennenlernst, sind unfassbar und die kann ich mir in keinem anderen Job, also weiß ich nicht, wer das, dieses Privileg hat.
Ja.
Lieb's.
Ja, es ist ein Privileg, aber es kann halt wirklich, wenn man sich, wie gesagt, nicht, glaube ich, genug abgrenzt, kann es Fluch und Segen zugleich sein.
Du kannst also dich sehr verlieren in diesen Reisen und Events und Glamour.
Ich sehe das auch ganz stark, auch bei denjenigen, die halt noch nicht so lange das machen und dann auch sehr, sehr schnell wachsen. Ich glaube, das kann wirklich echt... Wenn du dich dann nur über die Klicks so freust oder nur das dir die Erfüllung gibt, dass du wächst und so weiter, dann verlierst du dich da auch schnell drin.
Also ich sag immer, gut Ding will Weile haben.
Ja.
Weil wenn du sehr, sehr schnell wächst, manchmal, vielleicht will ja jemand von euch anfangen und denkt sich so, boah, ich will jetzt morgen. Das Problem ist, das wird dich ausnocken. Also wirklich. Also ich habe einige sehr junge Mädels erlebt, wie sie sich selbst, wie sie einen Tag so höflich und so bodenständig und so toll waren und du triffst sie ein paar Monate später und denkst, was zur Hölle ist aus dir bitte geworden? Alles cool? Komm mal wieder klar auf dein Leben, alles ist okay. Ja. Also.
Ich glaube, wie gesagt, wenn man seinen Selbstwert ganz stark darauf aufbaut und du bekommst dann Tag und Nacht diese Kommentare, wie toll du bist, wie wundervoll du bist und oh mein Gott, du bist so krass, ich liebe dich und das kann dich ganz, ganz schnell hier hochziehen, aber genauso schnell, wenn dann diese Bestätigung weg ist, kann sich das auch so... Kann ich das auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn du halt, wie gesagt, deinen Wert danach bemisst. Und das machen halt gerade, wenn man noch jung ist, passiert das, glaube ich, sehr, sehr schnell.
Manchmal gehen wir raus und mich fragt keiner nach einem Foto oder mich spricht keiner an, mich schaut keiner an. Dann denke ich mir so, jetzt will ich keiner mehr sehen. Tara, du bist so alt geworden, du bist interessant, ich kenne keiner mehr.
Du alte Schachtel.
Ja, wirklich, kein Spaß. Und danach denke ich so, hä, bist du doof? Alles okay? Also, ja, also...
Ganz merkwürdig, bei mir ist es genau andersrum. Ich kann damit nicht umgehen, wenn mich irgendjemand anspricht. Also wundert euch nicht, falls ihr mich irgendwann trifft,
dass merkwürdig reagiere. Ja gut, du machst das ja seit 2 Jahren.
Ja, aber da denke ich immer so, warum spricht man mich überhaupt an? Mein Mann, auch letztens haben wir die Situation gehabt, also ich muss immer noch darüber lachen, wenn Leute zu dir kommen und ich sage, danke.
Ja, aber das danke, war bei uns die erste Jahre.
Ja.
Meine Mutter, die sagte, als ich 70.000 Follower auf YouTube hatte, sagte sie zu mir, nee, 170, Entschuldigung, sagte sie zu mir, kannst du jetzt das stoppen? Ich so, ja genau, ich sag denen jetzt in jedem Video, abonniert bitte meinen Account nicht. Weil die Leute wirklich damals, also ich weiß, viele...
Das war aber zu einer Zeit, da gab es, also du warst einer der
Leute,
ersten.
Leute, die sind...
Gab
uns
niemanden.
Ja, und vor allem und von unseren Landsleuten gab es keine.
Ja, das stimmt.
Du war noch nie Han.
Ich kannte nur dich und Hatti aus dem deutschen Raum, sonst die ganzen amerikanischen nur.
Und Hatti ist ja später durch die Decke geschossen.
Ja.
Da habe ich das schon 4 Jahre oder so gemacht.
Krass. Und ich bin echt ein Spätzünder gewesen, generell, bei den ganzen Sachen.
Nee, Leute, also was wir da gemacht haben, also wirklich, also meine Eltern so, mein Vater, der hat meine Mutter mal gesagt, das ist nicht der Ernst, was wollen die ein Foto mit der haben? Was ist denn mit der? Hat ja auch alles heimlich früher, ne? YouTube.
Ja.
So.
Ja, schon heftig, wenn man so über nachdenkt, rückwirkend, ne?
Ja, sehr wundervolle Zeit, will ich nicht missen. Bin natürlich auch froh, wenn ich irgendwann...
Du hast auf jeden Fall ganz viel Neid zu erzählen, wenn du groß bist.
Ja, das ich glaube, sicher. Wenn ich sehr, sehr viel arbeite und meinen Mental Coach danach frage, wieso ich nicht mehr Zeit mit ihm verbringen kann und so weiter, dann sagt er auch, er wird sehr stolz auf... Also eure Kinder, alle, egal was ihr macht, werden so stolz auf euch sein, dass ihr das gemacht habt, ja.
Das war wirklich schön.
Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Können wir noch eine Folge aufnehmen?
Ja. Und 22:50. Also die Folge war jetzt echt lang genug.
Ja.
Danke auf jeden Fall, dass du da warst.
Vielen Dank,
dass du die Zeit genommen hast.
Das ist mir eine Ehre.
Fragen.
Vielen Dank.
Und wenn ihr noch Fragen an Tara habt oder irgendwas ist, schreibt es einfach in die Kommentare oder gerne einfach in die Kommentarsektion bei Spotify, Shopify. Mhm. Spotify ist das. Ich bin mit dem Kopf Spotify. Schon wieder bei Shopify. Ich bin so durch. Es ist 23 Uhr, verzeiht bitte. Okay, also das war's jetzt.
Ja, und 5 Sterne natürlich, den Podcast
geben. Ja, danke schön.
Bitte.
Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye. Ciao.